Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm:
Abraham.
Und Abraham antwortete: Hier bin ich. Und Gott sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihn Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater: Abraham, mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn oben auf den Altar, auf das Holz, und reckte seine Hand aus, fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachte. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man heute noch sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, Jahwe, weil du solches getan hast, deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Erde ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker der Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Alter Verwalter, wenn das kein harter Tobak ist. Ich kann total verstehen, dass ein erfolgreicher Autor, der einem seiner Persona so richtig mal den Kopf verdrehen will, diese Geschichte nimmt. Weil, um ehrlich zu sein, da schluckt man gewaltig. Ich möchte ganz kurz mit euch, bevor ich in das Emotionale reingehe, ein paar Fakten abhandeln. Erstens, total interessant, die Stelle, wohin sie gewandert sind, Moria, wurde später der Berg, auf dem der Tempel gebaut wurde. Zweitens, wusstest du denn das Brandopfer? Das Brandopfer ist wirklich krass. weil es musste alles verbrannt werden, restlos. Im Lexikon zur Bibel habe ich dazu gefunden, da steht, damit verkörperte das Brandopfer die völlige Hingabe des Sünders an Gott. Hier behielt der Mensch für sich nichts für sich. Alles gehörte Gott. Das war der technische Ausdruck, den der liebe Gott benutzt hat. Das ist ein harter Text. Und dann noch ein Test, eine Probe. Und es ist ja nicht so, als ob der liebe Gott nicht wüsste, was er macht. Denn er sagt, dein einziger Sohn, den du lieb hast, und schlachte ihn. Gott zeigt, dass er ganz genau weiß, wie viel der Isaak dem Abraham und der Sarah bedeutet. Wisst ihr, was ich dabei total interessant finde? Gott spricht mit Abraham und gibt ihm einen Auftrag. Und Abraham erzählt Sarah kein Wort. Naja, eigentlich nicht wirklich erstaunlich. Der wird seine Frau gekannt haben. Ich habe mal eine Frage an die Mütter unter uns. Alle Mütter, macht mal eure rechte oder linke Hand bereit. Ich habe eine Frage an euch. Es ist Sonntagmorgen. Ihr wacht auf, räkelt euch, guckt rüber zu eurem Schatzi. Der sitzt da im Bett, weiß wie ein Leichentuch und sagt, boah, Gott hat zu mir gesprochen. Hey, ihr habt eine geistliche Bestehung seit ein paar Jahrzehnten und sagt, Mensch, toll, ist ja auch nicht das erste Mal. Sagt er, ey, ich muss unseren Sohn nehmen und ich werde ihm die Kehle durchschneiden und ich werde ihn verbrennen. So, da möchte ich jetzt bitte jede Hand in diesem Raum der gläubigen Mütter sehen, die natürlich wissen, dass ihr Ehemann eine gute Beziehung mit Gott hat und das tun würde und sagt, Mist, lass dir noch zwei Bütterchen schmieren für unterwegs. Kann ich mal bitte die... Ein Kleinglaube in diesem Raum gibt es ja nicht. Jetzt verstehe ich, warum in dieser Geschichte keine Frauen vorkommen. Hallo? Natürlich hätte das Sarah nie zugelassen. Natürlich hätte das Sarah nicht zugelassen. Die hat gewartet, bis sie 100 Jahre alt war, um endlich Mutter zu werden. Und wenn sie 19 wäre, hätte sie es dann zugelassen? Nee, hätte sie auch nicht zugelassen. Völlig egal. Abraham macht das, also Frauen, wenn ihr Männer kennenlernen wollt, da habt ihr einen Mann. Ja? Das ist sogar Ausredenprävention. Oh, Ausflug, wir gehen mal zelten und da vorne ist ein schöner, ich kenne einen See, da können wir angeln gehen. Keine Ahnung, wie er sich überlegt hat, dass er es seiner Frau erklären würde, aber er umschifft das Thema. Die Frage, die ich mir echt stelle, ist, warum gehorcht Abraham? Und die Frage stelle ich mir als Siebenten-Tags-Adventist. Weil, Leute, wir wissen das alle, was da verlangt wird, ist theologischer Dünnpfiff. Die theologisch korrekte Antwort von Sarah wäre natürlich gewesen, oh, Abraham, meine Güte, wie der Feind uns aber versucht. Schatzi, du weißt doch genau wie ich, der liebe Gott will keine Menschenopfer. Genau das macht ihn zu Gott. Das Land, in dem wir leben, in den Kanaanitern, da gibt es den Moloch, der kanaanitische Gott, und dem wird der Erstgeborene geopfert. Aber wenn der liebe Gott das von dir verlangen würde, in Klammern, du Dummkopf, denk doch mal nach und lies deine Bibel, dann würde er sich mit den Götzen, die ihn umgeben, gleichsetzen und wäre nicht mehr der eine Gott. Erster Grund. Sarah würde ihrem Mann ziemlich schnell klar machen, anhand einer ganz kurzen Bibelstunde, dass das, was er da geträumt hat, völlig unbiblisch ist. Zweitens, und da hätte sie ihm ganz sanft einen beruhigenden Thymian-Tee eingegossen, um den in seine schlackernden Hände zu geben, würde ihm sagen, Abraham, du hast den lieben Gott noch nicht zum ersten Mal getroffen. Du triffst ihn. Wenn du mit ihm da gesprochen hast, dann wäre es das dritte Mal. Und er hatte die beiden Male vorher, hat er dir gesagt, mit Isaak löse ich das Versprechen ein, ich will ein großes Volk aus dir machen, aus deinem Samen. Und wir haben nur, hey, wir haben nicht 12 Söhne, wir haben nicht 2 Söhne, wir haben nicht 3 Söhne, wir haben keine Tochter, wir haben einen Sohn. Dieses Kind ist das lebendig gewordene Versprechen, Einlösen des Versprechens von Gott. Damit ganz klar, meine Güte, ich weiß ja nicht, was du gestern Abend in der Lammkeule hattest, aber ich hätte besser den Kühlschrank höher gestellt. Und der dritte Grund. Es ist nicht so, als ob nicht, ich meine, der begegnet dem, Abraham begegnet Gott nicht zum ersten Mal und der weiß ja ganz genau, dass er sagt, Gott hat mich kennengelernt und er weiß, wie sehr ich meinen Sohn liebe. Der Gott der Liebe wird es einem Vater niemals abverlangen, sein einziges Kind zu schlachten. Ich finde, ich bin völlig eins mit Sarah. Aber wisst ihr was? Hier ist für Abraham ein Riesenproblem. Das Problem von Abraham ist, er kennt Gott. Wenn ihr wollt, wird er ein bisschen der Erfolg seines, wird er das Opfer seines Erfolges. Abraham hatte eine lebendige Beziehung mit Gott. Abraham hat mit ihm kommuniziert, hat sein Leben mit ihm geteilt. Und er weiß ganz genau, das ist mein Herr, der dort mit mir spricht. Da gibt es kein Vertun. Und hier diese ganzen Predigten, die ihr gehört habt und die wahr sind, die euch immer sagen, hey, es ist viel wichtiger, dass ihr eure Beziehung zu Gott pflegt, als irgendwie zu gucken, was der Satan macht, weil derjenige, der die richtigen Scheine zählt, der fühlt den Falschen sofort. Das stimmt. Und Abraham wusste ganz klar, es war ihm bewusst, es war sein Gott, der mit ihm dort sprach. Und in dem Moment passiert etwas, was für mich Schlüssel auch für meinen Glauben geworden ist. Er sagt, meine Beziehung zu Gott, mein Nichtverstehen ist stärker als die Logik, als die Bibelstunde, die ich mir selber geben könnte, die mir beweist, dass ich laut Bibel natürlich nicht mein eigenes Kind opfern könnte. Und Isaak geht mit seinem Sohn 3 Tage durch die Hölle. Jederzeit hätte er umkehren können. Aber er kennt sich auch selber. Er eliminiert detailgetreu jede Ausrede. Also, wenn es Marvin gewesen wäre, dann hätte er vielleicht noch so weit geschafft, dass er gesagt hätte, ja, es ist mein Gott. Und dann hätte ich die beiden Diener genommen und hätte ich gesagt, ja, Leute, ist schon bitter. Ich verstehe es nicht. Gott hat gesagt, ich werde den Isaak schlachten. Und dann hätten meine beiden Diener hätten genau das gedacht, was Sarah gedacht hatte. Die Lammkeule war aber echt schlecht. Und hätten mich des Nachts gefesselt, auf den Esel gebracht, zu Sarah zurück und hat gesagt, boah, meine Güte, wir konnten dem nochmal helfen. Macht er nicht. Er spaltet selber das Brennholz. Oh, hey, damit die Niere auch gut abfackelt. Er sagt es auch nicht seinem Sohn. Da steht Knabe. Wahrscheinlich war dieser Knabe so groß wie mein Knabe, so alt wie mein Knabe. Mein Sohn heißt Jascha, ist 19 Jahre alt und ich begrüße ihn so. Das ist mein Knabe. Und mit Isaak dürfte es nicht anders gewesen sein. Es war schließlich hier ein 100-Jähriger, der sich hier den Berg hochgeschleppt hat. Aber Abraham hat beschlossen zu gehorchen. Gegen die biblischen Überzeugungen, gegen seine Liebe zu Isaak. Ich finde das hammerhart, wie er die Fragen von dem Isaak beantwortet. Die haben noch eine richtig schöne Quality-Vater-Sohn-Zeit dabei. Nicht mehr der ganze Stress, wie ist das mit der nächsten Schafherde und den Züchtungen und so weiter, sondern Vater und Sohn, 3 Tage schön zusammen Backpacking in den Bergen, Natur erleben. Wie muss es Abraham ums Herz gewesen sein? Die Frage, die wir uns natürlich alle stellen, ist ja Logo, ist Mama Mia. Ich habe ja auch eine Beziehung zu Gott. Ich hoffe, dass ihr euch diese Frage stellt und ich hoffe, dass ihr eine Beziehung zu Gott habt. Und dann sagt man mir echt, was wäre das, wenn der liebe Gott das von mir verlangen würde? Gut, meine Güte. Wenn man in einer schlimmen Situation ist, wenn man nicht mehr weißer weiß, die Bibel erklärt sich ja gegenseitig, hoffentlich finden wir was im Neuen Testament, dass das irgendwie klar rückt. Natürlich, Hebräer 11, da muss was Gutes dazu stehen, da gibt es irgendeine super Entschuldigung. Schauen wir nochmal rein. Ne? Hebräer 11, Vers 17, Best of Who is Who des Glaubens, da kommt er tatsächlich vor. Hebräer 11, Vers 17, die müssen es wissen, wahrscheinlich Paulus, der wird da schon irgendwie gerade biegen. Schauen wir es uns mal an. Da steht, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Ey, mir hat man als junger Mann beigebracht, dass die Israeliten total pedantisch waren am Abschreiben der Kopien, damit sie auch möglich nichts veränderte. Was für eine Brille hatte denn der Paulus auf, als er sein Altes Testament gelesen hat? Der hat das Happy End nicht mitgekriegt. Ach, wirklich keine Hilfe. Aber vielleicht der Jakobus. Genau, Jakobus spricht darüber. Jakobus, 2. Kapitel, 21. Vers und 22. Vers. Endlich, Halleluja, jetzt wird es eine Auflösung geben. Hier steht, Jakobus 2, 21 bis 22, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Hallo? Der hat aber niemanden umgebracht. Sag mal, was ist denn das mit diesen, wie lesen die ihr Altes Testament? Was Jakobus und Paulus erkannt hatten und was damals Wissen war, ist, psychologisch gesehen war die Tat vollbracht. Abraham war bereit, Gott zu gehorchen. Er hatte das Messer gewetzt und er wollte ihm das Ding durch die Kehle ziehen. Das Neue Testament wertet den Glauben von Abraham so, dass er Gottes Befehl aufrichtig gehorchte, aber ohne dass ein Kind sterben muss. Gott ließ Abrahams Leid zu. Und er ließ zu, dass Isaak erschreckt wurde. Ich meine, die Perspektive bin ich mit euch noch nicht durchgegangen, aber ihr könnt es euch ausmalen, was es sein muss, wenn mein 100-jähriger Papa mir die Arme vorne zusammenbringt und dann vor mir steht und sagt, so, Sohnemann. Aber Gott ließ die Tötung nicht zu. Es passierte nicht. Sondern er erneuerte gleich darauf nochmal sein Versprechen, Abraham im Übermaße zu segnen. So, ich weiß, ihr rutscht auf euren Sitzen rum. Ihr würdet gerne die Auflösung haben. Ich möchte euch eine Auflösung geben. Ich lerne daraus für mich persönlich eigentlich nur zwei Lektionen. Die erste Lektion ist die, tatsächlich als Christ ist Glaube nicht immer logisch und rational. Der Glaube geht darüber hinaus und fordert immer wieder totales Vertrauen in den Glaubensstifter, und den Glaubensgeber, nämlich Gott selber. Ich bin fest davon überzeugt. Und ich weiß nicht, ob mein Glaube jetzt so weit ist, dass es immer mal wieder Punkte geben wird, wo genau jemand sich so über mich beugen könnte, wie eine Sarah sich hätte über Abraham beugen können und sagen, Marvin, das sagt die Bibel aber ganz anders. Und ich hoffe, ich bete darum, dass in dem Moment meine Beziehung zu meinem Gott so intensiv, so intim ist, dass ich genau weiß in meinem Herzen, was wahr ist. Das zweite Fazit ist, Isaak wurde nicht getötet, aber Gott sprach ganz klar, dein einziger Sohn, den du lieb hast. Das waren die Worte, die Gott an Abraham richtete. Realität ist, dass Abraham das erspart wurde, was Gott sich selbst nicht erspart hat. Das Opfer seines eigenen Sohnes. Das bedeutet, Gott verlangt keine Opfer mehr. Er ist barmherzig und gnädig. Er kann barmherzig und gnädig sein, weil er das erfüllt hat, was er Jakob abverlangte, sein eigenes Kind opfern. Diese Geschichte hat mich persönlich ein wenig auf den Pfad gebracht, darüber nachzudenken, etwas, das in meinem Glaubensleben bisher immer eher ausgeblendet war, weil ich die Leiden Christi gesehen habe, was völlig verständlich ist, weil er derjenige ist, der Mensch geworden ist. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, nachdem ich mich so ein bisschen reingedacht habe in die Leiden von dem Abraham, wie hat eigentlich Gott gelitten, als Jesus dort am Kreuze hing und ihm auch noch Vorwürfe gemacht hat? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat jemand gehört. Das hat ein Vater gehört. Und wir, die wir Eltern sind, spüren ein wenig, was es bedeutet, dass wir, wenn wir sagen, mein Kind, mein Sohn ist ein Teil von mir. Und dieser Teil wurde weggerissen. So ging es unserem Jahwe, dem Teil der Gottheit, dem Gott, den wir Vater nennen. Er musste zusehen, als absolut omnipotentes Wesen des Universums, wie seinem geliebten Sohn die Hände an das Holz genagelt wurden. Und so, muss ich sagen, löse ich für mich die Geschichte auf. Abraham hat seinen Sohn nicht umgebracht, aber an der Stelle, an der später der Tempel gebaut wurde, an der Stelle hat er das Leben seines Sohnes losgelassen. Ich als Vater habe sehr viele Schwierigkeiten, mit dieser Geschichte umzugehen. Aber es eröffnet sich mir eine neue Perspektive, was es bedeutet, wenn wir sagen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben werden, errettet werden. Und wir reden immer über Christi Opfer. Ich will das nicht kleinreden, aber es war ein schweres Opfer, auch für den Vater. Was passierte nachher in der Geschichte? Nichts. Alle zogen von dann. Wirklich. Das Versprechen Gottes wurde noch einmal erneuert. Es wurde nicht erweitert. Das, was er ein paar Mal gehört hatte, hat er noch mal gehört. Und deswegen glaube ich, dass diese Geschichte, diese schwierige Geschichte, in diesem Buch steht für uns. Für uns, damit wir merken, emotional spüren in unserem Herzen, was es für den Vater bedeutet hat, seinen Sohn zu geben. Und ich hoffe, dass es uns dankbar werden lässt. Es lässt mich dankbar werden. Und für mich ist es einfach Grund zu sagen, Vater, ich nehme dein Geschenk an. Ich hoffe, ihr tut das auch. Amen.